RD.
Warte, bevor es losgeht, vielleicht noch kurz ein kleiner Blick auf die Uhr. Na sowas, lang nicht mehr gewählt, da in der Ukraine.
Kann das noch Demokratie sein?
You know, they talk about a democracy, but it gets to a point where it's not a democracy anymore.
Sie benutzen Krieg, um keine Wahlen abhalten zu müssen. Das hat Donald Trump diese Woche in einem Interview mit Politico über die Ukraine gesagt.
Ursprünglich stammt dieses Argument aus Moskau. Wladimir Putin ist schon lange für Wahlen. Also im Nachbarland, das er beschießt.
Aber es kommt noch besser. Präsident Zelensky ist sogar bereit, Wahlen abzuhalten, obwohl das die Verfassung des Landes in Kriegszeiten gar nicht vorsieht. Nur, sagt er, die Amerikaner müssten dann dafür die nötige Sicherheit garantieren.
Wählen im Krieg? Demokratie mit Schuss oder Schuss nicht gehört? Das ist eine unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und wir diskutieren seit knapp 30 Jahren miteinander über aktuelle Themen und das machen wir mit und ohne Mikrofon.
Und dafür lesen, hören und gucken wir alles an Nachrichten, was wir so in die Finger bekommen, denn wir sind beide gern gut informiert, nur halt selten einer Meinung.
Und das auch bei der Frage, ob das Aus vom Verbrennermotor notwendigerweise auch das Ja zum Nein zum Klimaschutz ist.
Aber um das wirklich einschätzen zu können, muss man eins vorab wirklich wissen.
Hocheffiziente Verbrenner sind Verbrenner, die hocheffizient sind.
Eine Logik, die auch die Europäische Union überzeugt hat, weswegen der Verbrenner vielleicht auch nach 2035 noch eine Zukunft hat auf den Straßen Europas.
Ist das so? All das besprechen wir in dieser Folge von 7 Tage wach. Und weil ein 5-Sterne-Podcast ein Podcast ist, der 5 Sterne hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diese Logik euren Podcast-Apps auch klar macht und dort bei diesem 5-Sterne-Podcast 5 Sterne vergebt.
Und wenn ihr den Clown-Frühstücker Christoph Schrag und mich weiterempfehlen wollt an Freunde, Familie und Bekannte, dann wäre das im Grunde eigentlich auch nur folgerichtig.
Ich habe Andeutungen gehört, dass wir uns an die Macht klammern und ich persönlich an den Präsidentensessel. Das ist nicht der Fall. Ich bin bereit zu wahlen. Ich bitte deshalb die USA und die Europäer, für die notwendige Sicherheit zu sorgen, damit Wahlen stattfinden können. In 60 oder 90 Tagen wird die Ukraine dann bereit sein für Wahlen. Ich bitte außerdem unsere Parlamentsabgeordneten um Vorschläge für Gesetzesänderungen zu Wahlen im Kriegszustand.
Der ukrainische Präsident ist das, den wir da gehört haben, Volodymyr Zelensky. Gesagt hat er das diese Woche vor Journalisten in Kiew.
Und damit sind wir mittendrin in der Debatte, ob die Ukraine zeitnah Wahlen abhalten sollte. So wie es der US-Präsident Donald Trump fordert, wie es Wladimir Putin schon lange fordert, wie es aber zum Beispiel nicht die ukrainische Bevölkerung fordert.
Trump hat es ja auch gerade erst wiederholt in einem Interview mit dem Portal Politico, haben wir eingangs gesagt. Und da hat er gesagt, also die Ukraine ist in seinen Augen bald an einem Punkt, an dem es keine Demokratie mehr sei.
Das ist er gerade sagen.
Und dass es wichtig sei, jetzt Wahlen abzuhalten.
Also Tatsache ist, dass Zelenskys Amtszeit eigentlich vor über einem Jahr abgelaufen ist und er seitdem weiter regiert, weil eben das Kriegsrecht gilt und das sieht keine Wahlen vor, sondern eine Art Kriegsnotregierung mit dem amtierenden Präsidenten.
Also warum sagt Zelensky jetzt, ja klar, wenn ihr die Wahlen beschützt, liebe Amerikaner, dann machen wir welche. Und warum drängen Trump und Putin so sehr auf diese Wahl?
Eine Wahl mitten im Krieg, ist das eine gute Idee? Darüber debattieren wir jetzt.
Man kann das auch gleich vorwegnehmen, das ist eine völlig skurrile Idee. Also weder Trump kann diese Forderung ernst meinen, noch Zelensky sein Angebot, dass er binnen 2 bis 3 Monaten diese Wahl durchführen könnte.
Aber warum genau?
Wo willst du da anfangen? Also vielleicht erstmal beim Legislativen. In der Ukraine herrscht ja derzeit logisch eigentlich das Kriegsrecht. Und dieses Kriegsrecht sieht vor, dass es keine Wahlen gibt, solange eben der Krieg, solange die Kampfhandlungen andauern. Also kein Präsident wird gewählt, kein Parlament, auch keine Wahlen in den Kommunen.
Du kannst aber ja laut Kriegsrecht auch keine Verfassungsänderungen vornehmen, solange die Kämpfe andauern. Also
genau.
Du bräuchtest aber eine Verfassungsänderung, wenn du das Wahlrecht so anpassen möchtest, dass trotz Kampfhandlungen gewählt werden kann.
Ja eben, sage ich ja. Und deswegen gab es seit Beginn des Krieges gar keine Wahlen mehr in der Ukraine, weil die Verfassung das eben auch so vorsieht. Und das ist übrigens auch relativ üblich, ne? Also es wäre in Deutschland zum Beispiel nach deutschem Grundgesetz exakt genau so. Insofern ist das auch Quatsch, wenn man jetzt argumentiert, dass Zelensky nicht mehr demokratisch legitimiert sei, weil das Kriegsrecht mit dem er und unter dem er regiert, muss ja auch alle 3 Monate verlängert werden im Parlament, also auf demokratischem Wege. Und passiert das und das geht nicht automatisch, das Parlament macht das jedes Mal. Also es ist am Ende 100% verfassungskonform, was Selenskyj da macht.
So, er hat ja gesagt, wir haben das vorhin gehört, dass er jetzt das Parlament und die Abgeordneten um Vorschläge bittet, wie man parlamentarisch sauber die Gesetze so ändern könnte, dass Wahlen trotzdem gehen. Also es ist alles noch recht schwammig formuliert und ja auch noch so neu, dass es keine konkreten Ideen, Vorschläge jetzt gibt. Aber gehen wir mal davon aus, denen fällt ein Weg ein. Wäre es dann nicht besser, die Wahl einmal durchzuziehen, damit meinetwegen Selenskyj sich von der Bevölkerung bestätigen lässt, wenn die Bevölkerung so dafür ist, im besten Fall aus seiner Sicht, dann sind die Argumente ja, er ist gar nicht mehr gewählt, dann ist das ja ein für alle Mal vom Tisch. So.
Ja, aber wie willst du das denn machen, wenn in Teilen des Landes aktiv gekämpft wird? Also wenn es auch auf die Hauptstadt Kiew immer wieder Luftangriffe gibt, wenn Teile der wahlberechtigten Bevölkerung in Gegenden leben, die aktuell von Russland besetzt sind. Also da leben 5 Millionen Ukrainer, habe ich gelesen, in den Gebieten. Wie willst du denn da Wahlen machen?
Naja, Selenskyj hat das schon ganz schlau gemacht, glaube ich, indem er gesagt hat, klar, wenn Trump Wahlen will, bevor er uns weiter unterstützt, dann können wir das machen, wenn die USA die sichere Durchführung garantieren und ermöglichen. Also sprich, Putin zu einer Waffenruhe zwingen.
Und das findest du realistisch, dass das passiert? Also ich habe niemanden dieser internationalen Beobachter, die sich so zur Ukraine äußern und die analysieren, gelesen, der das für irgendwie ein durchführbares Szenario hält. Also nochmal, wer soll die Wahlen in den besetzten Gebieten organisieren? Die Russen? Weil ich, ja, aber die regieren da quasi, weil die militärisch das halten. Oder die Ukrainer dann selber, die sich dann damit aber Lebensgefahr aussetzen. Also es funktioniert
aber
doch nicht.
Aber ist das nicht das Kalkül? Dann ist Selenskyj doch fein raus und kann argumentieren, guck mal, klappt nicht, aber ja, an uns lag es nicht.
Oder die Soldaten an der Front, die halten ja oft ein halbes Jahr oder so die Stellung. Wie sollen die wählen? Oder die ins Ausland geflohen sind, das sind ja auch ein paar Millionen. Also es wäre dann die Frage, wie sehr so eine Wahl überhaupt demokratischen Grundstandards entsprechen könnte und ob er nicht Selenskyj dann angreifbarer wäre mit so einer Wahl als ganz ohne Wahl.
Also die hatten ja früher schon mal ganz interessant überlegt, die Wahlen per App zu machen. Es gibt ja so eine staatliche Behörden-App in der Ukraine, über die du digitale Dokumente beantragen kannst, Behördensachen regeln kannst.
Sowas könnten wir hier auch gebrauchen, ehrlich gesagt.
Sowas Ähnliches, naja. Aber damit würdest du jedenfalls alle erreichen, egal wo sie leben. Also du müsstest jetzt keine Wahllokale da einrichten, mitten im Krieg und so weiter. Aber hat es auch schon geheißen, machen sie nicht. Weil zu leicht zu hacken, zu leicht zu manipulieren von Russland. Man kriegt so eine App und ihre Funktion offenbar einfach nicht so manipulationssicher, dass man dieses Risiko wirklich eingehen kann.
Warum ist das denn überhaupt die Frage oder eine Frage, ob Selenskyj noch der legitime Präsident der Ukraine ist? Also ist das jetzt wirklich eine berechtigte Frage? Weil, wie ich gesagt habe, in meinen Augen verhält er sich verfassungskonform.
Also naja, Russland sagt, Selenskyj sei kein legitimer Präsident. Das ist ja schon lange beliebtes Narrativ aus Russland, was Trump ja jetzt auch gerne aufgenommen hat. Also ist ja immer einer der beliebten Vorwürfe über Selenskyj, dass er den Krieg nur deswegen nicht beenden würde, weil er dann seine Macht verlieren würde. Trump hat ihn Anfang des Jahres ja sogar einen Diktator genannt deswegen.
Ja, aber so richtig das ist, dass politische Macht natürlich regelmäßig durch Wahlen neu legitimiert werden muss, im Kriegszustand, jetzt in der Ukraine, dieser Druck auf Selenskyj, auch von den Amerikanern, der nützt doch am Ende so oder so nur Putin.
Ja klar, und Trump.
Ja, und Trump. Das ist,
aber es ist doch total offensichtlich. Also Putin tut ja alles, um die Ukraine und ihre Führung irgendwie zu delegitimieren und möglichst viel für sich aus dem Krieg rauszuholen und fordert Wahlen, vielleicht auch in der Hoffnung, dass eine russlandfreundliche Regierung an die Macht kommen könnte. So. Und Trump will Selenskyj zu Zugeständnissen bei seinem 20-Punkte-Plan da zwingen. Mhm. Also er wird ja immer noch nonstop heiß diskutiert und verhandelt und alles. Und die neueste Idee ist eine entmilitarisierte Freihandelszone im Donbass, wo Selenskyj selbst sagt, das kann ich gar nicht entscheiden. Ja, da brauchen wir ein Referendum für eine Volksabstimmung. Also das geht nonstop hin und her in diesen Tagen.
Ja, und Selenskyj sagt, nee, das mache ich nicht. Da brauchen wir eine Volksabstimmung. Und Putin und Trump argumentieren aber mit Demokratiedefiziten in der Ukraine. Und dass man so ja leider Selenskyj nicht so richtig für voll nehmen könnte, weil er spricht ja gar nicht mehr für die Bevölkerung.
Es ist ja sowieso an den Haaren herbeigezogen. Selenskyj hat nach Umfragen, die das ARD-Studio Kiew in einem Beitrag auch anführt, immer noch eine Zustimmung von über 50%. Mhm. Da kann Trump nur von träumen. Naja. Aber man kann auch sagen, welcher Staatschef hat sowas schon? Also man muss das differenzierter sehen in der Ukraine. Die Leute sind zwar dafür, dass Selenskyj nach dem Krieg abtritt. Aber bis dahin soll er weitermachen. So ist der allgemeine Tenor. Und deswegen sagt zum Beispiel der ukrainische Publizist Vitali Portnikov, in einem ARD-Beitrag müsste Selenskyj sich gar keine Sorgen machen um seine Mehrheit aktuell.
У Зеленського більше шансів перемогти на таких виборах.
Bei Wahlen während des Kriegs hätte Selenskyj deutlich größere Chancen zu gewinnen als bei Wahlen nach einem Kriegsende. Denn im Krieg gibt es keine echte Konkurrenz zwischen den Kandidaten. Es ist schon unklar, wer überhaupt gegen Selenskyj antreten würde. Welcher Politiker würde jetzt mit harscher Kritik am Präsidenten auftreten, etwa an dessen außenpolitischen Kurs?
Ich habe eine lange Analyse vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien gelesen, die kommt zwar schon aus dem Mai, aber die haben sich da schon mit der Frage nach Wahlen in der Ukraine beschäftigt und die sagen, dass Wahlen im Krieg in der Ukraine für das Land so oder so kontraproduktiv wären, aus verschiedenen Gründen. Erstens würden diese Wahlen, und das vergisst man glaube ich immer, richtig viel Geld kosten, nämlich mindestens 200 Millionen Dollar. Die hat die Ukraine nicht. Zweitens, und so klang das ja gerade schon auch schon in dem, was du da eingespielt hast, zweitens müssten sich eventuelle Gegenkandidaten so polarisierend zu Selenskyj verhalten, dass es das Land eher spalten würde, als dass es das einen würde.
Aber das ist doch mutmaßlich genau der Effekt, den Putin sich erhofft, oder?
Naja, das Zentrum schreibt auch, dass es ja eigentlich auch gar keine ernsthaften Kandidaten geben würden, die jetzt wirklich in echter Konkurrenz stehen.
Na, so ein General gibt es ja, Valery Zaluzhny, der früher Oberbefehlshaber des Militärs war.
Genau,
der
den
ist jetzt,
gibt es.
Der ist Botschafter jetzt in Großbritannien, der ist beliebt, aber der will gar nicht antreten, hat er zumindest im Oktober auf Facebook gepostet. Und dann gibt es noch den Vorgänger Poroschenko und die Ex-Ministerpräsidentin Timoschenko, die liegen aber alle bei 4-6%.
Genau, also was wird passieren?
Fragst mich jetzt oder was? Also wahrscheinlich wird es keine Wahlen geben, weil niemand die sichere Durchführung übernehmen kann und alle wissen es.
Und wenn doch?
Dann wäre das wochenlang das Nummer 1 Thema. Also denn das könnte den Krieg ja in alle Richtungen fundamental verändern.
Kurze Podcast-Empfehlung von uns an dieser Stelle. MDR Investigativ, hinter der Recherche. Den haben wir uns angehört diese Woche, der ist gut.
Geht um Themen wie Flucht mit dem Luftballon aus der DDR oder wie viel Macht haben die Fußball-Ultras?
Quasi ein Podcast auf zwei Ebenen, denn es geht um die Ergebnisse der Recherchen, aber es werden auch die Recherchen selbst erklärt. Also wie ist die Redaktion auf was gekommen?
MDR Investigativ, hinter der Recherche in der ARD Audiothek und verlinkt bei uns in den Shownotes.
Weiter geht's. Ein Brief vom deutschen Bundeskanzler an Frau von der Leyen zur Lage der Automobilindustrie hat gereicht. Und schon gerät die europäische Entschlossenheit in Sachen Klimaschutz ins Wanken. Die EU-Kommission wird wohl nicht am Verbrennerverbot für 2035 festhalten. Sehr zur Erleichterung der deutschen Autobauer und der CDU.
Deutschland hat wieder eine Stimme in Brüssel. Das Wort des Kanzlers hat Gewicht. Denn jetzt ist klar, nach 2035 werden wir weiter Verbrenner haben, die dann mit synthetischen Kraftstoffen, Biokraftstoffen gefahren werden können. Und das ist die Technologieoffenheit, für die wir uns einsetzen.
Gitta Konnemann ist das, CDU-Politikerin und Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand. Und auch sie benutzt diese schöne Formulierung von der Technologieoffenheit, die ja eigentlich ja nur sagen will, lass mal bitte weiter Verbrennermotoren bauen, weil das können wir. Und mit ein bisschen Geschick verbrauchen die quasi fast überhaupt eigentlich gar nichts mehr.
Naja, wenn die Elektroautos nicht gekauft werden, die Verbrenner aber schon, dann ist es ja irgendwie auch nachvollziehbar, dass die Automobilindustrie dahingegen Druck macht. Weil wenn du dir die Verkaufszahlen von E-Autos anguckst, die gehen ja jetzt in den letzten Tagen rauf und runter in den Medien, die haben letztes Jahr echt nachgelassen. Das waren 2023 noch über 500.000 Neuzulassungen und letztes Jahr waren es nicht mal mehr 400.000. Also es ist rund ein Viertel weniger.
Aber es erholt sich ja gerade auch wieder. Also dieses Jahr sieht es deutlich besser aus mit den Neuzulassungen bei den E-Autos.
Ja, es kann sein, aber der Anteil von Stromern sollte ja viel höher sein. Das war ja eigentlich das, was man sich auf die Fahnen geschrieben hatte. Und bis 2035 sind es nur noch 10 Jahre. Die Zeit rennt, mein Freund. Also da ist es doch jetzt auch nicht so super sinnvoll, so eine ganze Industrie zu verpflichten, nur noch Autos zu bauen, von denen diese Industrie überhaupt nicht existieren kann, weil sie gar keiner kaufen will.
Was mich nervt, früher war diese, wenn diese Industrie früher am Schwächeln war, kannst du dich noch erinnern, dann kam immer die Forderung nach, keine Ahnung, Abwrackprämien oder sonstigen Subventionen. Und dieser Einbruch da, den du gerade zitiert hast im letzten Jahr, das lag doch eben genau daran, dass diese E-Auto-Prämie gestrichen wurde. Und das verstehe ich halt nicht, weil wenn die Reise eigentlich in Richtung E-Auto geht und das allen klar ist, warum fordert man dann nicht massive Subventionen in diesen Absatz von E-Autos, anstatt jetzt diese auslaufende Technik noch zu verlängern? Weil ich meine, die Klimaziele stehen ja weiterhin fest. 2050 Klimaneutralität, kein CO2 mehr aus dem Auspuff. Wie soll das gehen, wenn du bis kurz vor knapp noch neue Verbrenner auf die Straße stellst?
Naja, die Ziele selber will ja keiner anfassen. Und wenn das mit Übergangstechnologien funktioniert, die einzuhalten und gleichzeitig der Industrie entgegenkommt, die ja auch nun Teile unseres Wohlstands hier sichert, warum nicht? Also es ist doch pragmatisch.
Wie soll das gehen? Weil der Plan ist doch eigentlich ab 2035 kein Neuwagen mehr, der CO2 ausstößt, damit du dann 2050 auch keinen alten Wagen mehr auf der Straße hast, der CO2 ausstößt, weil die bis dahin dann eben, so ist der Plan, alle Schrott sind. Und wenn du das jetzt schiebst, dann kannst du die Rechnung doch vergessen.
Also der Vorschlag aus Deutschland sieht ja vor, dass Verbrenner weiterhin zugelassen werden, aber ja nicht einfach alles weiter wie bisher, sondern Verbrenner mit bestimmten Techniken. Also zum Beispiel diese Plug-in-Hybride mit zwei Antriebsarten. Ne? Du hast einen E-Motor und einen Verbrenner. Oder diese Range-Extender, da hast du da auch von gelesen, wo ein Verbrenner nur die Batterie nachlädt und aber nichts mit dem Antrieb zu tun hat.
Aber diese, wenn wir jetzt mal diese Plug-in-Hybride zum Beispiel nehmen, die sind doch aber eigentlich wirklich eine Mogelpackung. Weil ich meine, die werden super viel einfach als Verbrenner gefahren, weil es halt praktischer ist. Und dann schleppst du aber eine dicke Batterie und einen zweiten Antrieb auch noch mit rum, was die Kisten schwerer macht und wieder zu mehr Verbrauch führt. Das gibt doch überhaupt gar keinen Sinn.
Aber da können die Autobauer nichts dafür, wie die Leute die Autos dann benutzen, oder? Also wenn Plug-ins nun mal mehr Anklang finden als reine E-Autos, dann ist das doch immer noch besser als reine Verbrenner, oder nicht? Also dann, weil da wird ja immerhin ein Teil davon dann als E-Auto benutzt.
Also ich verstehe halt einfach nicht, warum diese, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Range-Extender gucken, warum die nicht dagegen viel prominenter
sind. Also Range-Extender sagen, das wäre auch super.
Nein, Range, nicht mehr Rage auf der Autobahn. Weil das könnte ich noch nachvollziehen, weil da immerhin der Verbrennermotor in optimaler Drehzahl laufen kann und nur die Batterie lädt, wenn es eben notwendig ist. Für mich wäre das eigentlich best of both worlds. Du fährst einen Stromer, aber du hast nicht die Probleme mit der Reichweite auf langen Fahrten, was glaube ich viele Leute haben.
Aber dann bist du doch Team Verbrenner mit der
Argumentation. Doch, aber nur als Übergangstechnologie und nur in dieser Form, solange die Batterien die Langstrecke eben noch nicht hergeben, aber doch nicht als Antrieb und schon überhaupt gar nicht als reiner Verbrenner, was jetzt auch erlaubt werden soll.
Aber die allermeisten Fahrten, die in Deutschland gemacht werden, sind leider, das muss man nicht richtig finden, aber das ist so, keine Langstrecken. Also da brauchst du auch keine Nachladerei unterwegs. Und wenn du viel Langstrecke fährst, dann fährst du doch so lange einen Verbrenner, bis das E-Auto die Langstrecke packt ohne langes Nachladen. Und zwar auch E-Autos in einem Preissegment, die für normale Menschen erreichbar sind. Also so denken halt die Kunden. Und es gab bisher keinen Markt für diese Range Extender. Das war anders als bei den Hybriden. In dem Segment werden deutsche Marken auch gekauft in Europa. Und darum geht es doch bei der Verschiebung vom Verbrenner aus. Um Hybride und eben hocheffiziente Verbrenner.
Hocheffizient.
Das ist so geil. Hocheffizient. Es könnte das Unwort des Jahres werden oder so.
Ist dir das eigentlich auch in der Timeline begegnet? Dieses Video aus der Bundespressekonferenz dazu?
Ja, klar. Deswegen habe ich das ja so suffisant gesagt.
Also das war ja in der Bundespressekonferenz eine Antwort auf den Journalisten Thilo Jung, weißt du, der immer da sitzt und die Leute
und
dort mit seinen Fragen nervt. Jung und naiv, genau, heißt der YouTube-Kanal von ihm. Und da habe ich das auch her, was jetzt kommt. Pass auf, weil das ist im Zusammenhang mit diesem das ist im Zusammenhang noch viel besser.
Ich würde gerne noch mal wissen, was hocheffizient bedeuten soll bei Verbrennermotoren.
Gab es eine technische Expertise im Verkehrsministerium?
So, das konnte aber in der Bundespressekonferenz keiner zufriedenstellend beantworten, was das eigentlich heißen soll, dieses hocheffizient, mit dem das Verbrenner aus verschoben werden soll.
Ich hatte diese Formulierung bisher nur von der Autoindustrie gehört, die ganz klar eine Lobbyposition pro Verbrennermotor, sprich also für weiter CO2-Ausstoßen ab 2035 pflegt. Diese Formulierung wandert jetzt in die Begrifflichkeiten der Bundesregierung und ich würde gerne wissen, was Sie darunter verstehen. Wann ist ein Motor hocheffizient und wann ist er nicht hocheffizient.
Also das war nochmal Thilo Jung mit der Nachfrage dann. Ne?
Und dann sagt der Regierungssprecher noch diesen schönen Satz.
Und hocheffiziente Verbrenner sind Verbrenner, die hocheffizient sind.
Okay, aber naja, wir sind ein bisschen haarspalterisch an der Stelle, oder? Oder die Diskussion wird etwas haarspalterisch, weil es ist ja auch klar, dass damit Verbrenner gemeint sind, die halt noch effizienter sind als die, die jetzt angeboten werden. Das ist natürlich wirklich schwach und ein bisschen lame, dass man da gar keine Definition parat hat, aber am Ende sind es welche, die noch weniger verbrauchen und die dann eben auch helfen, noch mehr CO2 einzusparen.
Das ist doch logisch, oder? Ich weiß nicht, ob das haarspalterisch ist, weil man kann ja auch sagen, diese Frage enttarnt halt diesen Begriff total. Als Werbesprech völlig vage, völlig ohne Inhalt und weil gemeint sind am Ende einfach doch stinknormale Autos, die da weiterverkauft werden.
Ja, aber ich finde, das ist bei der Grundsatzfrage dann auch nicht mehr so entscheidend, wie viel weniger CO2 die reinen Verbrenner dann genau ausstoßen, weil der Ausstoß auf der Straße geht ja tatsächlich schon Jahr für Jahr runter. Und das ist doch das Ziel. Und außerdem, selbst wenn das Verbrenner aus jetzt nochmal geschoben wird, gleichzeitig plant die EU ja zum Beispiel im Bereich Leasing viel schärfere Vorgaben, sprich Firmenwagen. Und das sind eine Menge Autos, um die es da geht.
Ja, also ich weiß. Also da ist die Rede von 90% E-Mobilität in allen Leasingflotten ab 2030 dann
ja,
schon.
Ja, und das betrifft nicht nur die Autos, die ein Unternehmen ihren Mitarbeitern hinstellt, sondern auch, wenn du dir als Selbstständiger einen Firmenwagen leasen willst, um den schön von der Steuer abzusetzen.
Ja, aber es ist ja noch gar nicht klar, ob das jetzt dann kommt. Also das...
Ja, also nach allem, was ich gelesen habe, wird das möglicherweise Teil von dem Paket sein, das die EU-Kommission nächste Woche vorlegen will, zusammen mit dem Aus vom Verbrenner. Und wenn die EU das dann macht, dann hat sie damit ja einen Riesenhebel, weil, das klingt jetzt erstmal so, ja, Leasing, mein Gott, aber in Deutschland sind zum Beispiel die Hälfte aller Neuzulassungen geleaste Autos. Wenn das jetzt überwiegend E-Autos sein müssen, verändert sich das ja fundamental, aber, das Straßenbild.
Wenn es dabei bleibt, klar, aber vielleicht liest ja dann auch einfach keiner mehr.
Also ich will das nochmal klar machen, dass mir nicht klar ist, was an diesem Aus vom Aus jetzt so dramatisch sein soll. Also wenn man es jetzt mal so kleinteilig anguckt und nicht groß sagt, ja natürlich ist Klimawandel ein Riesenproblem, aber die Klimaziele ändern sich ja nicht dadurch. So, weil du kannst ja auch nicht mehr sagen, dass man die Automobilbranche in Deutschland noch zwingen muss, E-Autos anzubieten. Das haben die gemacht. Nur der Markt ist noch nicht so, wie er sein muss. Die Leute kaufen das nicht. Und das wäre doch einfach absurd, jetzt eine riesige Industrie wie die Autobranche vor die Wand fahren zu lassen. Also die haben letztes Jahr schon 50.000 Stellen abgebaut. Wem ist denn damit geholfen
aber
dann?
Aber wird das besser, wenn man das quasi unausweichliche und ja auch geplante immer weiter verschiebt? Weil ich meine, Frankreich und Spanien, die bauen auch viele Autos und sind aber dafür, die Vorgaben weitgehend beizubehalten. Und ich meine, andere sind in der Technik einfach schon viel weiter. China ist nach Expertenansicht mindestens 5 Jahre voraus mit fetten Subventionen vom Staat. Und anstatt, dass man hier in Europa schnellstens dazu übergeht, ausschließlich eben auch das Neue zu fördern, gibt man jetzt wieder Anreize, Verbrenner weiterzubauen. Ich habe dazu bei Radio 1 ein Interview mit Frank Schwope, heißt der, gehört. Der ist Lehrbeauftragter für Automotive Management in Köln und der sagt, das kann nach hinten losgehen.
Kurzfristig sichert es vielleicht Arbeitsplätze, weil der Verbrenner einfach mehr Arbeit benötigt. Da stecken viel mehr Teile drin als in einem Elektroauto. Aber mittel- und langfristig könnte es natürlich schädlich sein, weil wenn die deutsche Autoindustrie nicht in Elektromobilität stärker investiert, sie noch weiter zurückfällt und den Chinesen sehr stark das Feld überlässt.
Ja, ja. Mag alles sein, aber mich stört an der Debatte sowieso was ganz anderes. Na? Wenn es wirklich darum geht, das Klima zu schützen, und darum geht es doch, oder? Wenn das also das Ziel ist, wäre das nicht sinnvoller, einfach insgesamt weniger Autos zu bauen? Ob jetzt Elektro oder Verbrenner hin und her.
Ja, aber das ist ja wirklich eine ganz andere Debatte.
Ja, das ist aber eigentlich die Debatte, die noch darüber steht.
Aber ich meine, bis wir bei der Debatte sind, können wir da nicht immerhin erstmal beim Verbrenner ausbleiben, eins nach dem anderen?
Ja, wie gesagt... Das Wichtige sind die Klimaziele. Wie man da hinkommt, ist der Umwelt eigentlich egal. Dass man da hinkommt, das ist das Entscheidende. Was war sonst noch?
Hier diese Surferwelle in München. Ne?
Jetzt hängt er wieder mit dieser Welle an. Willst du da irgendwie eine eigene Rubrik draus machen oder einen eigenen Podcast? Die perfekte Welle? Oder wo ist die Welle? Investigativrecherche von Schrag und Schröder. Nur weil wir da irgendwie vor, weiß ich nicht, 5 Jahren mal eine Stunde zusammen standen.
Ja, das war doch schön. Gute Idee eigentlich mit dem Podcast. Aber mich interessiert das einfach. Also weil mich interessiert, was in Bayern abgeht, weil meine halbe Familie daherkommt, weil ich Surfen interessant finde und weil das doch so einmalig ist oder halt war, mitten in der Stadt zu surfen. Und jetzt geht das schon seit Monaten nicht mehr.
Also ich würde gerne gleich bitte noch über Israel und den ESC-Boykott reden, aber bitte, was ist mit
der Pass auf, Welle? Das ist so ein Thema in München, also diese Welle im Englischen Garten auf dem Eisbach, wo seit Jahrzehnten gesurft wird. Dann wurde der Bach da gereinigt und seitdem ist ja die Welle futsch und alle so krass und keiner weiß, woran es liegt und warum die nicht wiederkommt.
Ja.
Die Süddeutsche Zeitung hatte da online eine riesige Story dazu, inklusive Detailfotos, wo gezeigt werden sollte, dass die Welle offenbar jahrelang von Surfern mit kleinen Holzbrettern so hin manipuliert wurde.
Mein Gott, also du erlebst mich fassungslos. Das heißt, es war gar keine natürliche Welle. Wie konnte das passieren?
Nie gewesen vielleicht. Also jedenfalls machen die in München jetzt ein zweistufiges Versuchsprojekt unter Einbeziehung der Hochschule München.
Na klar.
Wie man durch Einbringen von Unterwasserrampen und der richtigen Menge Kies an der richtigen Stelle diese Welle wieder aufbauen kann.
Oder ein Job für dich, ne?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Andere Leute fliegen zum Mond in der Zeit, aber bitte, dann... Ja,
warum? Fortsetzung folgt. Ja,
oder bitte nicht. So, jetzt zum ESC, ne? Wir müssen da echt nochmal kurz drüber sprechen. Ich bin wirklich erstaunt, dass es derzeit noch keine größere Debatte nach sich zieht. Aber ich bin mir sicher, das wird noch kommen, je näher der ESC rückt. Mitte Mai in Wien. Also, Irland, Slowenien, Niederlande, Spanien und Island fahren nicht hin, machen nicht mit, weil... Israel mitmacht und von der zuständigen Kommission nicht ausgeschlossen wurde. Also Stand jetzt 5 Länder, die den ESC boykottieren, darunter ein großer Player und Geldgeber Spanien, weil Israel nicht ausgeschlossen wird. Das ist doch krass, oder nicht?
Na, und der Gewinner vom letzten Jahr, Nemo, will jetzt seinen Preis zurückgeben aus Protest, dass Israel da mitmachen darf und sich, so ist das Argument, das Image über den ESC aufpolieren lässt nach dem blutigen Krieg in Gaza.
Aber nach dem blutigen Krieg, wie du sagst, also dieser Zeitpunkt erscheint mir so unpassend, oder?
Ja, also der ganze Boykott soll ja ein Protest gegen das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg sein. So habe ich das zumindest im Deutschlandfunk Kultur gehört.
Ja, so habe ich die 5 Länder auch verstanden. So,
aber Israel hält sich ja an den Friedensplan für Gaza
genau,
bisher. Und seit 2 Monaten wird auch ja nicht mehr geschossen. Also da kann man alle mögliche Kritik an dem Friedensplan haben, aber alle Beteiligten haben den unterzeichnet. Alle halten sich jetzt aktuell daran. Also welcher Druck soll da genau auf Israel durch diesen Ausschluss vom ESC zum jetzigen Zeitpunkt aufgebaut werden.
Ja, das ist das, was ich auch nicht verstehe. Also es wirkt dann für mich eher wie eine Bestrafungsaktion im Nachhinein. Also dass da irgendwas Progressives jetzt mit erreicht werden soll, ich weiß nicht, was das sein soll. Also ich finde das irritierend, weil streng genommen sind das ja auch nicht Länder, die da teilnehmen, sondern Rundfunkanstalten. Und weil es in den Statuten ja heißt, Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur sind während des Contests untersagt.
Ja, währenddessen, aber von davor steht ja nichts.
Ja, aber was ich sagen will, der ESC oder früher Grand Prix de la Dingskirchen da, pocht seit Gründung darauf, dass diese Veranstaltung möglichst unpolitisch ist.
Das heißt ja beim Sport auch mal, also es ist ja eh schon lange Quatsch. Russland ist ja auch ausgeschlossen, also das kann man richtig oder falsch finden, aber es ist eine politische Entscheidung.
Ja. Aber der ESC, der ist so groß geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass ich dachte, was gibt's denn sonst außer Fußball, was in ganz Europa und darüber hinaus geguckt wird, wo in so vielen Ländern mitgefiebert wird und das geht jetzt echt an dieser Israel-Frage kaputt. Also wofür?
Ich meine, warum ist Israel eigentlich dabei, wenn es um Europa geht? Das fragen sich vielleicht auch einige.
Naja, weil das eben keine politische Veranstaltung ist oder geografisch entschieden wird, sondern es ist eine der EBU, das ist die European Broadcasting Union. Und da kannst du auch Mitglied werden, wenn du geografisch nicht in Europa liegst. So wie Israel da Mitglied ist, aber auch Armenien, sogar Australien ist ja seit 10 Jahren dabei. Und in Australien ist der ESC mega big, nach allem, was ich gelesen habe.
Ja, also man kann im Sinn des ESC nur hoffen, dass echt nicht noch mehr Länder abspringen. Also so politisch die Zeiten sind, dieser, weiß ich, Positionierungszwang Hand in Hand mit so einer immer härteren, unnachgiebigen Cancel Culture, also entweder du bist meiner Meinung oder wir laden dich aus, reden nicht mehr mit dir und so weiter. Also ich meine, wo führt das am Ende hin? Also am Ende geht es im Fall vom ESC, ich meine ja um einen Popsong von einem Künstler oder von einer Künstlerin, der für eine israelische Rundfunkanstalt dann antritt. Also nicht für die israelische Regierung.
Ja, ja, habe ich vorhin auch gesagt, wobei man, ja, ich weiß es nicht. Ich meine, klar werden beim ESC die Acts ganz stark mit den Ländern assoziiert, dadurch wie das inszeniert und produziert wird, das...
Ich finde so einen kulturellen, ich weiß nicht, ich finde das trotzdem falsch. Also aus den genannten Gründen falscher Zeitpunkt. Der Krieg ist hoffentlich vorbei und einzelne Kulturschaffende auszuladen, was ja dann die Forderung war von denen, die jetzt boykottieren, die einen unpolitischen Popsong singen wollen. Ist das nicht Populismus? Ist das ernst zu nehmen?
Es trägt am Ende Und da kannst du sagen, was du willst, subtil zur Delegitimierung des Staates Israel generell bei. Also wenn es darum geht, dass man ganz Israel boykottieren soll, auch kulturell, pauschal, auch egal zu welchem Zeitpunkt eines Krieges oder einer politischen Auseinandersetzung, ich verstehe nicht, wie man das richtig finden kann.
Sind wir ausnahmsweise einer Meinung, wa?
Ja, gucken wir trotzdem.
Na, weiß ich nicht. Vielleicht hören wir stattdessen lieber Amselgesänge.
Ach ja, das ist schön beruhigend auch.
Die Amsel ist der am häufigsten bei Wildunfällen getötete Vogel Europas.
Was für eine schöne Information.
Die kauern da auf dem Boden, suchen Nahrung und fährt einer drüber. Die kommen einfach oft nicht schnell genug weg. Man denkt immer bei Tauben, aber nee, Amseln.
Was ist denn besser für die Amsel, der Elektro- oder Verbrenner?
Du, da, das ist der Amsel egal, welcher Antrieb sie da überfährt. Da ist sie, sagen wir mal, technologieoffen.
Ja. Hocheffizient wird da überrollt.
Ja.
Mein Gott, traurig ist das. Tschüss.
Tschüss.
Ja. Brutal alles.
Ja. Ja, apropos brutal, ne? Hast du das gelesen von dem Abgeordneten, der so eine Art Schokopanzer in seinem Büro stehen hat? CDU-Politiker im Bundestag ist das, Heinrich Schmidt. Der hat einen Adventskalender, also der hat mehrere Adventskalender geschenkt bekommen. Und darunter auch einen, also in seiner Funktion als Abgeordneter. Und darunter einen in Panzerform. Was, der hat den auf Insta präsentiert. Der hat so eine Art Unboxing-Video gemacht. Er hat gesagt, hier, guck mal, der Panzer. Das stimmt wirklich. Ich habe es in der Berliner Zeitung so gelesen. Und es gibt auch Bilder im Internet und Videos und so, wie er da so einen Papp-Panzerwagen mit 24 Türchen drin präsentiert. In seinem Abgeordnetenbüro, auf einem Glastisch. Und er so ganz stolz das erste Türchen aufmacht und so einen Bonbon rausholt aus dem Panzer. Und
von wem hat er das geschenkt bekommen?
Sagt er nicht. Er sagt
von den Kindern oder was?
Ja, wahrscheinlich. Gebastelt, genau. Die, ne? Kinder bauen Papa einen schönen Panzer mit Schoki drin. So muss es ganz bestimmt gewesen sein. Gott. Nicht, dass das noch die Rüstungsindustrie war. Glaube ich nicht.
Aber weihnachtlich grün, hoffe ich. Ich muss weg.
Bis gleich. Tschüss.